Hallo, ihr Lieben im Internet und ihr Lieben, die diese Predigt als CD hören. Leider gab es am Sonntag ein bisschen technische Probleme. Also ein kleines bisschen heißt, dass die Predigt einfach nicht aufgenommen wurde. Leider, die gesamte Predigt fehlt. Aber aus diesem Grund haben wir gesagt, ich setze mich jetzt hier hin und nehme diese Predigt einfach nochmal auf. Daher wird sie wahrscheinlich ein bisschen anders sein, aber sie wird hoffentlich genau das Richtige für dich sein, weil genau du jetzt zuhörst. Und auch wenn es für mich jetzt ein bisschen komisch ist, dass ich hier in meinem Zimmer sitze und diese Predigt aufnehme, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Gott trotzdem jetzt durch mich spricht und zu dir spricht. Und auch wenn ich jetzt praktisch euch nicht sehen kann, sondern ihr eine ganz spezielle Predigt bekommt, also eine ganz exklusive Predigt, die aber das gleiche Thema beinhaltet, logischerweise. Möchte ich einfach trotzdem nochmal vorher beten. Herr, ich danke dir, dass du jetzt wirklich durch mich sprichst, dass du mich jetzt füllst mit deinem Wort, dass du durch mich sprichst, dass du mich als dein Sprachrohr gebrauchst, dass du mich jetzt füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du alle Aufregung wegnimmst und dass du mich jetzt wirklich füllst, dass alles in mir dein Wort predigt, dass wir einfach in dieser Lehre ganz viel von dir lernen dürfen, dass wir ganz viel von dir, Jesus, erfahren dürfen, wie du wirklich bist, dass wir zwischen den Zeilen lesen dürfen. Und ich danke dir, dass dieses Wort, dass diese Bibelstelle so eine lebendige Bibelstelle ist. Und ich danke dir, dass du jetzt durch mich einfach zu jedem Einzelnen sprichst, der diese Predigt jemals anhören wird, egal ob es jetzt in diesem Moment ist oder ob es in ein paar Jahren sein wird, dass du einfach ein lebendiges Wort aus mir raussprichst und zu den Menschen sprichst. Und ich danke dir einfach für diese Ehre, dein Sprachrohr sein zu dürfen. Und ich danke dir, dass du mich jetzt füllst und einfach ruhig machst und ja, dass dein Wort rausgeht und wirklich Frucht vollbringt in den Menschen. Amen. Also die Bibelstelle, die ich heute mitgebracht habe, die ist eine relativ bekannte Bibelstelle. Ich glaube, man kennt sie schon von klein auf. Wenn man als Kind in der Kinderstunde war, in der Bibelstunde, dann hat man diese Bibelstelle schon gekannt, weil es einfach eine schöne Geschichte ist, die man gut Kindern auch erzählen kann. Aber diese Bibelstelle hat so, so viel mehr Intus, so viel zwischen den Zeilen. Und wenn man die Kultur und die Gesellschaft zu dieser Zeit im Orient, im Nahen Osten einfach genauer anschaut, dann versteht man so viel mehr in dieser relativ kurzen Bibelgeschichte. Also es sind eigentlich nur 10 Verse, die für mich aber eine wirklich schöne Bibelgeschichte abrunden. Und deswegen möchte ich sie auch erstmal direkt vorlesen und dann möchte ich in die Details eingehen. Genau, die Bibelstelle steht in Lukas 19, ab Vers 1 und ich lese aus der Neues Leben Übersetzung. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehend zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. »Zachäus«, sagte er, »komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein.« Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. »Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein«, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, »Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben, und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten.« Jesus erwiderte, »Heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten.« So. Das allererste Faszinierende an dieser Geschichte ist, dass Zachäus lief. Im Deutschen ist dieses Wort so ein bisschen umstritten, sage ich mal, der Definition nach, denn gerade wir Schwaben, wir sagen immer, ich laufe. Ich laufe los, ich laufe einfach zu dir, ich laufe über die Brücke, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Genau genommen ist Laufen aber schnelles Gehen oder sogar Rennen. Und Gehen, nur Gehen, ist Schritttempo. Das heißt, Wenn man diesen Wortlaut genau anschaut, dann steht hier, deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Das heißt, er ist gerannt, er ist ziemlich schnell dorthin gelaufen und das ist schon mal total merkwürdig. Und ich habe hier so einen mega coolen Artikel in meiner Lieblingszeitschrift der Faszination Bibel vor einer Weile, vor vielen, vielen Monaten entdeckt und da hat mich dieses Thema schon mega, mega fasziniert und der Autor dieses Artikels hat viele, viele Jahre im Westjordanland gelebt und genau deswegen kann er so gut zwischen den Zeilen lesen und vieles davon hat mich einfach so bewegt, dass ich genau deswegen über dieses Thema sprechen wollte und er sagt, dass Menschen im Nahen Osten einfach nicht zu rennen haben in einer Öffentlichkeit, wenn sie nicht öffentliche Schande auf sich ziehen wollen. Also ist für uns irgendwie unvorstellbar, weil wir rennen so oft, wenn wir mal zur Bahn schnell müssen und spät dran sind, dann gehen wir ziemlich schnell. Wenn wir irgendjemandem einholen wollen und ihm hinterher wollen und er einen Schritt voraus ist, dann rennen wir. Also zwar auch ungern wahrscheinlich, weil wir alle ein bisschen faul sind und denken, ah, ich will jetzt eigentlich gar nicht verschwitzt ankommen, aber wir rennen doch echt öfter mal. Und ja, gerade wenn man spät dran ist, macht man das auch öfter mal. Oder zumindest man geht schnell. Also für uns ist es relativ normal, schnell zu gehen und keiner wird jetzt mega komisch angeguckt, wenn jemand es einfach eilig hat. In dieser Gesellschaft damals und auch mit Sicherheit noch heute ist es was ganz Absurdes, wenn ein erwachsener Mann in der Öffentlichkeit rennt. Also das gehört sich einfach nicht. Wir haben auch viele Normen in unserer Gesellschaft, wo wir sagen, ey, das gehört sich einfach nicht. Zum Beispiel sollten wir jungen Leute einfach nicht fremde Menschen direkt duzen, die älter sind. Also das ist einfach unsere Norm. Das gehört sich einfach nicht. Und wenn jemandem das Du angeboten wird, dann eigentlich eher von dem Älteren aus. Ich weiß, heutzutage ist auch ein bisschen so Mainstream, dass man überall geduzt wird, sage ich mal. In den Restaurants werden auch die älteren Leute geduzt, weil es einfach cool ist, wenn man alle duzt und es dann persönlicher ist und ja, alles ein bisschen anders, sage ich mal. Aber trotzdem wissen wir, man sieht sich einfach, wenn man sich nicht kennt. Punkt. Und genauso untypisch war es einfach zu rennen in deren Gesellschaft. Also nur, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, was so eine Norm ausmacht. So eine ungeschriebene Norm. Ich glaube jetzt nicht, dass da Schilder hingen, wo stand, also erwachsene Menschen dürfen nicht rennen. Ist verboten. Nee, da kriegt man, glaube ich, keinen Strafzettel, wie wenn man geblitzt wird mit dem Auto. Aber eine ungeschriebene Norm sagt trotzdem aus, dass es sich nicht gehört. Und allein deswegen ist diese Geschichte schon irgendwie bemerkenswert, denn die Leute dachten sich bestimmt in dem Moment schon, warum rennt der Typ, was stimmt mit dem nicht? Und ja, der nächste Punkt ist, warum rennt er? Also, um das ein bisschen genauer zu verstehen, müssen wir schauen, was er von Beruf war. Hier steht in der Bibel in Vers 2, dass er ein mächtiger Steuereintreiber war. Und in meiner Studienbibel steht hier, um ihr weitläufiges Weltreich zu finanzieren, erhoben die Römer hohe Steuern von allen unterworfenen Völkern. Die Juden waren dagegen, weil diese Steuern eine säkulare Regierung und ihre heidnischen Götter unterstützten, aber sie waren gezwungen, das Geld zu zahlen. Steuereinnehmer gehörten zu den unbeliebtesten Menschen in Israel. Als gebürtige Juden erklärten sie sich freiwillig, wohlgemerkt, bereit für Rom zu arbeiten, also für die Feinde der Juden, wenn man es genau nimmt. Die haben sich da freiwillig dazu bereit erklärt, ein Verräter zu sein, hart gesagt. Und galten deshalb als Verräter. Witzig, hier steht der gleiche Wortlaut. Außerdem war allgemein bekannt, dass Steuereinnehmer sich bereicherten, indem sie ihre jüdischen Landsleute betrogen. Kein Wunder, dass die Leute murrten, als Jesus dem Steuereintreiber Zachäus in sein Haus folgte. Also nicht nur, dass er praktisch für die Feinde arbeitet und dadurch ein Verräter ist, sondern so ein Steuereintreiber hat mit Sicherheit den Juden mehr Steuern, mehr Zoll verlangt als den römischen Bürgern. Es war bestimmt auch so gesetzt, dass die einfach mehr zahlen mussten, weil die nun mal ein besetztes Land waren, das besetzte Volk. Und Ähnlich kann man sich das, glaube ich, vorstellen, wenn jetzt ein besetztes Land heutzutage Soldaten hätte, dann werden die Soldaten untereinander natürlich sich bevorzugen. Und alle, die in diesem Land besetzt sind und unter dieser Macht der Besetzung sind, die werden benachteiligt. Es ist einfach so, man fördert seine eigenen Leute und ist dann gegen die anderen, weil sonst wäre das Land ja auch nicht besetzt. Und diese Steuereintreiber, die in dem Fall eigentlich gebürtige Juden sind, haben sich freiwillig dazu erklärt, ihren Feinden zu helfen, für die zu arbeiten und haben gleichzeitig ihre eigenen Leute betrogen. Vielleicht sogar noch mehr, als sie es sollten. Dafür kenne ich mich nicht gut genug aus, um das zu behaupten, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie einfach noch mehr verlangt hatten von den Juden als von den Römern. Und deswegen galt besonders Zachäus einfach als Verräter. Und jeder kannte Zachäus, denn jeder musste bei ihm ja Steuern zahlen, also jeder der Juden. Und jeder wusste, das ist einfach ein Verräter. Stell dir vor, dein eigenes Familienmitglied verbündet sich mit irgendwelchen Feinden gegen dich. Das ist doch, ja, die waren völlig voller Zorn und ja. Und das Interessante in diesem Artikel steht, diese Steuereinnehmer, die werden oft eben auch Kollaborateure genannt. Und hier steht, ich habe 10 Jahre lang im Westjordanland von Israel bzw. Palästina gelebt. Dabei habe ich einiges an Spannungen festgestellt zwischen der örtlichen palästinensischen Bevölkerung, die unter der militärischen Besatzung lebt, und den palästinensischen Kollaborateuren, die für die Besatzer arbeiten. Kollaborateure mischen sich nicht unters Volk. Das ist schon mal das nächste Merkwürdige. Zachäus war mitten im Volk irgendwie, aber auch das ist untypisch. Denn eigentlich hätte er Angst haben müssen. Sie werfen immer einen vorsichtigen Blick über die Schulter. Für einen Kollaborateur, der klein gewachsen war, wäre das noch lebenswichtiger. Was würde passieren, wenn er sich wagte, in eine Menschenmenge hineinzudrängen? Ein schneller Messerstich, ein erstickter Schrei und alles wäre vorbei. Erst wenn die Menge weiter zöge, würde man die Leiche finden und die Täter wären inzwischen verschwunden. Als ich das so angefangen habe zu lesen, das ist so die Einleitung dieses Artikels, dachte ich, wow, mach mal halblang. Der übertreibt ein bisschen. Aber dann habe ich mich so richtig versucht, in diese Situation hineinzuversetzen. In einer Menschenmenge sind die Menschen, sie fühlen sich anonym. Wenn man Demonstrationen betrachtet, dann trauen die Menschen sich ja auch nur gegen die Polizisten und gegen wen auch immer sie demonstrieren, sich aufzulehnen, weil sie denken, sie sind in dieser Menge anonym. Sie haben Verstärkung dabei, sie sind nicht alleine. Mit Sicherheit gibt es so viele Menschen, die auf Demonstrationen gehen, die aber, wenn sie alleine wären, ihren Mund nicht aufkriegen würden. Aber weil sie in dieser Menge sind und denken, sie sind anonym, haben sie das Gefühl, keiner kann sie identifizieren, keiner kann sie schuldig erklären, wenn sie irgendwas machen, was verboten ist, und keiner sieht, was sie tun. Das heißt, sie können von der Menschenmenge aus Steine werfen, Eier werfen, Beleidigungen schreien. In so einer Menge sieht man nicht so schnell, wer das jetzt genau war. Genauso könnten die Menschen dort einfach kurzerhand Zachäus angreifen, ohne dass es irgendjemand mitkriegen würde, weil einfach so viele Menschen da sind, wie auf dem Jahrmarkt. So haben sich die Menschen um Jesus rumgedrängt. Die haben, wie wenn Angelina Jolie und Brad Pitt durch die Straßen laufen, wo die Menschenmengen hinterherrennen und Fotos machen wollen, Autogramme wollen, sie einfach nur anfassen wollen. So und noch viel mehr ging es ja Jesus. Um Jesus herum war immer eine riesige Menschenmenge und die anonym war. Viele von denen, die einen richtigen Zorn auf Zachäus gehabt hätten, hätten in dem Moment handeln können, ohne dass irgendjemand gemerkt hätte, wer es gewesen war. Und allein aus diesem Grund war es sehr riskant für Zachäus, in dieser Menschenmenge zu gehen. Also ist er geflüchtet, um sich anonym in diesem Baum zu verstecken. Also im Prinzip war es schon merkwürdig, dass er so neugierig war, aber irgendwas in ihm hat ihn wohl gezogen. Irgendwas in ihm hat ihn spüren lassen, dass dieser Jesus anders ist, dass da was ist. Und er wollte einfach mehr. Er wollte mehr wissen, mehr sehen und er hat irgendwas gespürt, sonst wäre dieses Risiko nicht eingegangen. Aber nichtsdestotrotz ist er gerannt. Er ist zu diesem Baum gerannt und wollte sich da drin verstecken. Und ja, komisch, dass er eben da in der Menschenmenge war. Aber dann ist er klein und sieht nichts, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Wenn wir auf Konzerte gehen, sehe ich eigentlich auch nie was. Ich ärgere mich immer, wenn wir weit hinten stehen, weil dann sehe ich wirklich gar nichts. Auch die Bühne sehe ich dann nicht, wenn man klein ist. Ja, da ist es nicht so einfach. Und Zachäus, es ist selten, dass in der Bibel das so genau detailliert steht. Hier steht, er war klein und er war verachtet von den Menschen. Ist auch interessant, dass es genau so hier steht. Auf jeden Fall steht hier, dass er klein war und er konnte über die Menge nicht hinausschauen. Er konnte Jesus nicht sehen, aber er wollte mehr sehen. Und man kann sich das nicht so ganz vorstellen, wie weit das weg war. Das erfahren wir auch nicht so ganz. Aber hier steht, dass er sich an den Wegrand begab. Also, dass dieser Baum am Wegrand stand. Vielleicht hat er gesehen, in welche Richtung Jesus lief und wollte eben den Weg, den er entlang lief, schon von weitem sehen. Also ist er vorausgerannt, in diesen Baum gerannt, hat sich dort versteckt und hat gehofft, dass ihn dort keiner sieht. Er wollte anonym bleiben, er wollte versteckt bleiben. Aber nichtsdestotrotz hat er mehrere Normen dieser Kultur gebrochen. Und er ist in diesen Baum geklettert, der sehr dichte Blätter hat. Ein Maulbeerfeigenbaum hat sehr, sehr dichte Blätter. Dort hätte man ihn eigentlich gar nicht sehen können. Aber darauf gehen wir gleich nochmal ein. Interessant ist auch nochmal der Punkt mit dem auf Bäume klettern. John Badeau, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, war ein amerikanischer Botschafter unter John F. Kennedy und er schreibt in seinen Memoiren, dass er mal an der Botschaftsresidenz im Garten auf einen Baum geklettert ist, um Lichter aufzuhängen für ein Gartenfest. Also wahrscheinlich war gerade niemand in der Nähe, den er hätte fragen können, oder er hat gesehen, die Lichter muss man aufhängen, oder er hat sich das selber gesagt, ah, ich will, dass die Lichter dort hängen, das wäre schön. Auf jeden Fall ist er auf diesen Baum geklettert, in seiner Privatsphäre wohl bemerkt. Aber das hat ein mega Aufsehen erregt, als es bekannt wurde. Später wurde er sogar mehrfach gefragt von Reportern und anderen Interviews, warum er auf den Baum geklettert ist und ob das wirklich stimmt. Die Menschen konnten das einfach nicht fassen. Im Nahen Osten steigen Männer einfach nicht auf Bäume, selbst in ihrer Privatsphäre. Und ja, ich glaube, mehr brauche ich da eigentlich nicht dazu sagen. Ich glaube, uns wird einfach bewusst, wie merkwürdig das ist, dass der auf den Baum geklettert ist. Klar blieb ihm vielleicht in dieser Verzweiflung nichts anderes übrig. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er auch auf irgendeine Treppe hätte stehen können oder auf irgendwelche Mauern klettern können. Selbst das wäre noch merkwürdig gewesen, aber ausgerechnet ein Baum. So, dann der nächste Punkt, den wir betrachten müssen, ist, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Wir wissen aus der Studienbibel und beziehungsweise auch aus den Geschichten vorher und nachher, und von vielen Bibellehrern wissen wir, dass Jesus zielstrebig auf dem Weg war. Er wollte nicht in Jericho bleiben. Er wollte nicht dort übernachten. Also zumindest bis hierher, bis er Zachäus traf. Vielleicht genau deswegen, um alles, was jetzt gleich kommt, noch in die Wege zu leiten und dazu zu führen, was passiert ist. Aber er hat auf jeden Fall viele Einladungen ausgeschlagen. Damals war das einfach eine Ehre, wenn man irgendjemand Prominentes oder jemand, der so viel Aufsehen erregt hat, bei sich einladen durfte. Und stell dir vor, du kannst später, Monate und Jahre später davon erzählen, wenn Leute kamen und sagten, hey, dieser Jesus, der war bei uns in der Stadt, war der bei euch auch? Ja, der war bei uns auch. Und wisst ihr was? Der hat sogar bei mir übernachtet, der hat in meinem Bett geschlafen, also in meinem Gästebett geschlafen, der hat von meinem Tellern gegessen, so Schneewittchen-like. Bei den sieben Zwergen, so, wer hat von meinem Tellerchen gegessen, wer hat aus meinem Becherchen getrunken, so hätten die sich dann einfach damit gerühmt, hey, ich habe den eingeladen und der war bei mir persönlich, bei mir zu Hause. Es wäre einfach eine Ehre für die Person gewesen und wahrscheinlich hätten die Leute sich auch damit ganz schön rühmen wollen oder können. Was aber nicht so toll gewesen wäre, weil das ja eine gewisse Arroganz zeigt, weil es denen dann nicht um die Person ging, sondern einfach nur um zu erzählen. Aber vielleicht, ja, vielleicht war es genau so, dass Jesus deswegen den Leuten das ausgeschlagen hat oder um eben die Geschichte genau in diese Richtung zu lenken, wie wir gleich erfahren. So, also er hat diese örtliche Gastfreundschaft ausgeschlagen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Menschen sind mit Jesus unterwegs, die folgen ihm nach und die wollen eigentlich gerne, dass er geht, weil Abschied ist irgendwie schwierig und die sind total enttäuscht, dass er nicht geblieben ist, wollen ihn am liebsten nochmal davon überzeugen, dass er doch bleibt, folgen ihm nach, wollen ihn anfassen und vielleicht kommen neue dazu. Da ist so richtig Trubel. Aber irgendwie ist die Stimmung auch richtig aufgeheizt und aufgehetzt, weil die Menschen einfach enttäuscht sind, dass Jesus nicht geblieben ist. Da hören sie vielleicht schon von diesem Jesus und plötzlich ist er bei denen in der Stadt und der will einfach nicht da bleiben. Der will nicht da bleiben und übernachten, sondern der geht einfach weiter. Und wir lesen hier eben, dass er nach Jericho kam und durch die Stadt ging. Also er blieb nicht dort. Die Volksmenge, die also mit Jesus unterwegs aus der Stadt hinaus war, die war total enttäuscht. Die waren unzufrieden, die waren voller Enttäuschung und voller Traurigkeit, vielleicht auch sogar Zorn, je nachdem. Und plötzlich geht Jesus diesen Weg entlang und sieht Zachäus. Zum einen musste ich da irgendwie schmunzeln, weil Zachäus hat sich bewusst versteckt, aber entweder war sein Versteck so schlecht, dass ihn ohnehin alle sehen konnten und er irgendwie so eine Lücke erwischt hat, wo er saß und oder vielleicht auffällig da saß, vielleicht auch gar nicht hoch genug kam, vielleicht hat er auch auffällige Farben angehabt, das weiß man nicht. Gut, das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, weil sie damals, glaube ich, nicht so knallige Farben hatten, aber er wollte sich dort verstecken und entweder hat man ihn eben sehen können, also war sein Versteck schlecht, oder Jesus hat ihn trotzdem gesehen, obwohl er gut versteckt war, und hat ihn aber trotzdem angesprochen. Was muss in dem Moment in Zachäus' Kopf vor sich gegangen sein? Der denkt sich doch bestimmt, oh Mann, Jesus, sei doch still, ich habe mich hier versteckt, ich will hier anonym bleiben, ich will nicht gesehen werden, die Menschen hier können mich eh alle nicht leiden, die sind alle sauer auf mich, die würden mich am liebsten alle umbringen und du zeigst mit dem Finger auf mich und sagst auch noch, ich soll runterkommen. Also entweder dachte er sich in dem Moment, oh nein, Kacke, was aber auch sehr amüsant wäre, oder was natürlich wahrscheinlicher ist, hat er sich in dem Moment gedacht, boah krass, dieser Jesus, er sieht mich. Er sieht mich. Er wollte Jesus sehen und Jesus sieht ihn. Das geht einfach so tief. Aber trotzdem wollte er unbemerkt bleiben. Er hatte Angst, aber gleichzeitig brannte sein Herz. Er saß da oben und war wahrscheinlich so zwiegespalten. Soll ich jetzt runterkommen? Jetzt ist Jesus gleich vorbei. Gleich könnte ich ihn berühren. Vielleicht dachte er sich aber, oh Gott, nee, doch nicht. Vielleicht hat er sich's auch anders überlegt. Das weiß man alles nicht so genau. Aber als er von diesem Baum runtergestiegen ist, oder vielleicht hat er auch gezögert, ich glaube nicht, dass er gleich runtergesprungen ist und irgendwie jetzt voller Freude. Ah doch, ich muss mich korrigieren. Hier steht, Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter. Aber wer weiß, vielleicht haben die Menschen ihn trotzdem vorher schon gesehen und haben auf ihn gezeigt und haben sich aufgeregt und haben gesagt, boah, dieser Zachäus und wie kann der nur und oh, das ist doch dieser Betrüger. Die Volksmenge, weil sie ja wieder anonym sind, hatten alle Chance, ihn zu beleidigen und ihn irgendwelche Dinge unbemerkt zuzuwerfen, also verbale Dinge zuwerfen. Und ihre Situation war mit Sicherheit mega aufgeheizt. Die waren schon genervt und enttäuscht und zornig, dass Jesus nicht geblieben ist. Aber gleichzeitig sehen sie dann plötzlich diesen Zorn, sehen sie diesen Zachäus und der Zorn wendet sich auf Zachäus. Und vielleicht war das auf Jesus eher eine Enttäuschung und dann wurde es zum Zorn gegen Zachäus. Aber die Stimmung war auf jeden Fall nicht so gelassen wie auf einer Party, sage ich jetzt mal. Die war ganz schön angespannt und mit Sicherheit haben die Menschen nur darauf gewartet, dass Jesus endlich mal dem die Meinung geigt. Sie wollten, dass Jesus ihm einfach mal sagt, was er alles verbockt hat. Sie wollten, dass er ihn zurechtweist. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie zwei Geschwister. Der eine ärgert seinen Bruder die ganze Zeit. Und der Bruder hofft insgeheim, dass die Eltern ihn einfach erwischen. Dass er Ärger bekommt. Und wenn er dann Ärger bekommt, dann denkt er sich innerlich, haha, haha, du kriegst Ärger. Oder vielleicht ist es auch so ein Geben und Nehmen, beide ärgern sich und dann kriegt nur der eine Ärger und der andere denkt sich innerlich, haha. Also diese Genugtuung, ähnlich hatten auch die Menschen das in sich, die hatten gehofft, dass sie gleich eine Genugtuung bekommen, dass Jesus etwas zu Zachäus sagt, wie zum Beispiel, Zachäus, du bist Kollaborateur und unterdrückst die guten Menschen. Du hast deinem eigenen Volk das wirtschaftliche Blut ausgesaugt, im Auftrag der Besatzer. Du hast dein Land und deinen Gott verraten. Der Hass dieser Menschen auf dich ist voll und ganz gerechtfertigt. Du musst deine Arbeit aufgeben und Buße tun, zur zeremoniellen Reinigung nach Jerusalem reisen, nach Jericho zurückkehren und dich fortan bemühen, das Gesetz zu halten. Wenn du bereit bist, das alles zu tun, werde ich bei meiner nächsten Reise nach Jericho in dein frisch gereinigtes Haus einkehren und dir gratulieren. Ja, klingt wahrscheinlich heftig für uns und so viel Zorn und Bitterkeit. Ja, aber wahrscheinlich haben viele der Menschen dort wirklich gedacht, okay, Jesus wird jetzt endlich den Unterdrückten Rechenschaft bringen. Und ja, vielleicht denkst du jetzt, also ich würde nicht so denken. Also das ist schon heftig. Also nee, unwahrscheinlich, dass ich so gehässig wäre. Aber wie oft hast du dir gedacht, Gott bestraft denjenigen oder Gott verschaffe mir Recht, verschaffe mir Gerechtigkeit, kämpfe für mich, sorge dafür, dass derjenige merkt, was er alles falsch macht. Sorge dafür, dass derjenige auf die Schnauze fällt. Wie auch immer die Formulierung deiner Gebete vielleicht war. Vielleicht ist es dir schon mal passiert, dass du so gedacht hast. Dass du, wenn du zornig warst, gedacht hast, hoffentlich fällt die Person auf die Schnauze. Auf irgendeine Art und Weise. Egal wie. Hoffentlich fällt die Person auf die Schnauze, weil sie so oft lügt. Hoffentlich wird sie mal erwischt, weil sie so oft klaut. Hoffentlich wird sie beim Betrügen erwischt. Hoffentlich passiert das und das. Also irgendwie erkennen wir uns dann doch in dieser Ansicht. Vielleicht nicht ganz so krass, aber wenn wir ehrlich zu uns sind, dann denken wir manchmal schon so. Ich hoffe natürlich eher weniger und nicht so oft, dass wir so denken, aber manchmal und vielleicht vor allem auch früher, vielleicht auch in deinem Ungläubigen, du, vielleicht hast du da öfters mal so gedacht. Vielleicht passiert es dir auch heute manchmal noch. Dann solltest du vielleicht mal Buße tun und sagen, Herr, zeig mir die Menschen mit deinen Augen. Lass mich sie sehen, wie du sie siehst. Zeig mir, was dein Wille für diese Menschen sind. Oder vielleicht, was dir auch helfen kann, ist, Herr, zeige mir, warum die Menschen so sind. Zeig mir, warum sie so handeln, warum sie so reden, warum sie so reagieren. Was ist in den Menschen passiert? Was ist in ihrem Leben passiert? Was ist in ihrem Herzen passiert? Weil ohne Grund wird ein Mensch nie so furchtbar. Niemand wird zum Verräter, Lügner und Betrüger von alleine. Irgendwas muss immer Schlimmes passiert sein. Entweder hatten sie total schlechte Vorbilder, was furchtbar wäre, oder sie hatten einfach furchtbare Dinge erlebt und dafür einfach keine Vergebung in ihrem Herz gehabt. Sie haben den Menschen nicht vergeben können, weil sie mit Sicherheit auch Gott nicht kannten. Aber auch Menschen, die Gott kennen, können oft nicht vergeben. Also irgendwas ist oft passiert und Menschen werden eigentlich immer nur dann stachelig in ihrem Herzen, wenn sie unter Ablehnung leiden, wenn sie Dinge erlebt haben, die schlimm waren, wenn sie irgendeinen Verlust erlitten haben, den sie Gott nicht verzeihen können. Aus vielen, vielen Gründen werden Menschen so, wie sie sind. Und wenn du einfach mal Gott darum bittest, die Menschen so zu sehen, wie sie vor diesem Schmerz waren, wie sie vor diesem Schicksal waren oder wie Gott sie sieht, dann kann dir das auf jeden Fall helfen, in deiner Reaktion auf Verletzung und auf Zorn. Und je schneller du es Gott abgibst, je schneller du dich dazu entscheidest zu vergeben, klar schaffst du das nicht immer aus eigener Kraft, wahrscheinlich nie. Wahrscheinlich brauchen wir immer Gott dafür. Aber das ist ja das Gigantische, dass wir dass wir Gott immer fragen können, dass Gott immer uns in jeder Situation hilft und wir einfach nichts alleine schaffen müssen, weil wir es auch nicht können. Wir können niemandem aus eigener Kraft von ganzem Herzen vergeben. Vielleicht, wenn wir von Anfang an, bevor der Schmerz, bevor die Verletzung in unser Herz eintritt, wenn wir dann schon ganz bewusst die Entscheidung treffen, nö, es toucht mich einfach nicht. Bevor die Verletzung kommt, dann vielleicht. Aber auch dann, glaube ich, solange dir die Person wichtig ist, solange du die Person liebst und sie dir am Herzen liegt, oder es vielleicht schon öfters der Fall war, dass diese Worte zu dir gekommen sind, dass schon öfters jemand gesagt hat, Mensch, du bist aber ganz schön dick oder du solltest mal abnehmen oder du stinkst oder du hast aber große Augen oder du hast aber große Füße oder du bist aber klein. Oder du hast aber komische Flecken am Körper. Egal welche Worte es sind, wenn die dich schon öfters getroffen haben, dann kannst du bei der Person vielleicht auch nicht mal so reagieren. Aber genau dann fällt es dir vielleicht schwer, gleich das Gott abzugeben oder gleich aus eigener Kraft das abzulegen. Aber selbst dann brauchen wir Gott. Und je früher du die Entscheidung triffst, nee, ich vergebe den Menschen, weil sie nicht wissen, was sie tun. Selbst Stephanus, das ist so unbeschreiblich. Er war vom Heiligen Geist erfüllt, hat gepredigt und erzählt und geredet und Gutes gepredigt. Und die Menschen hatten Zorn auf ihn, weil er plötzlich Dinge predigt, die sie damals nicht kannten, die sie aus ihrem Gesetz nicht kannten. Und dann haben sie ihn gesteinigt und im Sterben, als er gerade starb, sagte er, Herr, nimm meinen Geist zu dir und vergib diesen Menschen, weil sie nicht wissen, was sie tun. Genauso wie Jesus es gebetet hat, als er starb. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie gigantisch ist es denn, dass man in diesem Moment das beten kann, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube wirklich, dass in den seltensten Fällen die Menschen einem bewusst wehtun wollen. Aber egal, ob sie es bewusst tun wollen oder ob sie es unbewusst tun, aus vielleicht eigener Verletztheit oder eigenen Fehlern, oder sie es einfach gar nicht mal merken, egal aus welcher Intention jemand einen verletzt, wir sollten den Menschen immer vergeben. Immer und immer und immer wieder. Allein schon aus der eigenen Herzenshaltung, aus der eigenen Intention, weil es dir ja gut geht, wenn du den Menschen vergibst, weil keine Bitterkeit in dein Herz kommen kann, weil du frei davon werden kannst oder es gar nicht erst so weit kommt, dass Verletzung oder Zorn oder Unvergebenheit in dein Herz eintritt. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich da jetzt hingekommen bin, aber ja, vielleicht hast du da ja solche Situationen und solche Menschen in deinem Leben, die du immer noch mit Groll anschaust, denen du hinterher schaust und dir denkst, hoffentlich fällt er auf die Schnauze, hoffentlich wird er erwischt, hoffentlich merkt er mal, bla bla bla. Oder vielleicht irgendjemand Reiches, der immer voll der Snob ist und dir immer wieder auf die Nase bindet, wie viel Geld er hat, wie wenig wert du bist. Oder du vielleicht auch sogar Hartz-IV-Empfänger bist und derjenige es dir immer auf die Nase bindet und dir jedes Mal denkst, hoffentlich verschuldet er sich mal bald. Also egal, welche Gedanken du hast, wenn das der Fall ist, dann gib's Gott ab. Und vielleicht solltest du dich einfach mal hinterleuchten und sagen, Herr, zeig mir, ob da irgendwo was ist. Und ich weiß nicht, warum ich das jetzt sage, aber vielleicht ist da jemand, der das gerade anhört, der das jetzt braucht, genau jetzt in diesem Moment, der genau jetzt einfach Vergebung braucht, um selber frei zu werden, um selber loszulassen, um selber ein freies Herz zu bekommen, um den Schmerz und diese Last wegzukriegen. Wenn du die Entscheidung triffst, Herr, ich schaff's nicht aus eigener Kraft, aber hilf mir zu vergeben. Du wirst sehen, was das für ein Gefühl ist, wie dieser Stein, der vom Herzen fällt, dieses Gefühl der Erleichterung, das wird dich umhauen, glaub mir. Und du musst es gerne aus eigener Kraft tun. Gib's einfach ihm ab und versuch's einfach komplett in seine Hände zu legen und sei ehrlich zu ihm. Sag ihm, Herr, ich schaff's nicht aus eigener Kraft. Ich kann's im Moment nicht, aber ich will. Ich will, das ist das Wichtigste, ich will. Hilf mir. Und du wirst sehen, du wirst frei werden. Und selbst wenn du denkst, da ist nichts, selbst wenn du denkst, du bist komplett im Reinen, setz dich einfach hin, nimm dir eine Minute Zeit und frag Gott, vielleicht auch mehr als eine Minute, manchmal dauert es länger. Aber frag Gott, sag Herr, gibt es irgendetwas, was dich an mir stört? Gibt es irgendwelche Bereiche, wo ich noch nicht ganz vergeben habe? Und glaub mir, die Phasen, in denen ich so heftig gemobbt wurde, ich habe immer den Menschen versucht, direkt zu vergeben. Und auch wenn ich Kind war und man da manchmal Dinge noch weniger versteht, ich habe natürlich auch oft Gott Vorwürfe gemacht und habe gesagt, Herr, warum werde ich deswegen gemobbt, dass ich an dich glaube? Warum werde ich überhaupt gemobbt? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Welt nicht. Und mein sehnlichster Wunsch war es immer, zu sterben, weil ich wollte, dass ich bei Jesus bin, weil ich wusste, dort geht's mir besser als hier. Aber trotzdem habe ich immer versucht, den Menschen zu vergeben. Und über all die Jahre hinweg hat sich so viel Schmerz in mir angestaut, auch wenn ich noch so versucht habe zu vergeben und immer wieder Gott abgegeben habe. Es hat sich einfach so viel Schmerz in meinem Herz angestaut, dass mein ganzes Selbstbewusstsein, mein ganzes Selbstwertgefühl völlig dahin war. Ich hatte ständig Probleme mit Ablehnung. Auch heute habe ich das manchmal noch. Da bin ich ganz ehrlich mit dir. Ich bin auch nicht perfekt. Auch wenn ihr vielleicht manchmal in den Predigten das Gefühl habt, ach, bei der läuft's doch voll easy peasy. Aber nein, im Gegenteil. Ich habe so lange mit diesen Prozessen zu kämpfen gehabt. Ich habe so lange immer wieder und immer wieder die ganzen Dinge hochholen müssen, immer wieder Gott fragen müssen, Herr, ist da immer noch was? Und es hat mir zum Beispiel immer geholfen, auf Facebook die Bilder von diesen Menschen anzuschauen, die mir am meisten wehgetan haben. Und wenn ich die Personen anschauen kann, ohne irgendwelche negativen Emotionen zu haben, dann wusste ich, jetzt bin ich frei. Und das hat lang gedauert. Denn auch wenn manchmal mein Gefühl neutral war in dem Moment, es war immer noch so ein bisschen, ach, du hast mir so viel Leid angetan. Oh Mann, wenn du nur wüsstest, was du da getan hättest. Aber erst wenn ich wirklich frei sein konnte und wusste, Herr, ich vergib ihnen, weil sie nicht wussten, was sie tun. Weil der Teufel sie angestachelt hat. Weil alles einfach seinen Sinn hatte. Und ich bin noch einen Schritt weiter gegangen. Irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich will, dass ich diese Zeit annehme in meinem Herz, dass ich diese Zeit akzeptiere in meinem Herz, so wie sie ist, dass ich nicht die Zeit am liebsten zurückdrehen möchte und mir diesen Schmerz ersparen möchte, sondern dass ich weiß, alles muss mir zum Besten dienen. Nicht kann oder könnte, sondern muss. Alles, was damals passiert ist, hat mein Herz geformt. Und es waren so, so schmerzhafte Prozesse, so schmerzhafte Jahre. Und ich habe erst vor kurzem so wirklich lernen können, frei zu werden davon, weil immer wieder was hochkam, selbst in der Jugend oder in Gemeinden oder auch in christlichen Freundeskreisen hatte ich immer noch das Gefühl, unter Ablehnung zu leiden, immer noch nicht ganz dazu zu gehören und habe mir das auch immer selber in die Schuhe gelegt, aber es hat ewig gedauert, bis das komplett geheilt war. Das dauert manchmal wirklich lange. Gerade wenn der Schmerz sehr groß war und es geliebte Menschen waren, die dir Dinge angetan haben, dann dauert es manchmal seine Zeit. Und egal wie oft du denkst, okay, jetzt habe ich's abgehakt, Gott möchte immer noch und immer noch und immer noch weiter feilen, weiter hobeln, weiter schleifen. Das dauert manchmal wirklich lang. Und es ist auch manchmal schmerzhaft. Aber ich kann dir sagen, ich möchte diese Heilung, diesen Trost und diese Sanftmütigkeit Gottes, die ich in dieser Zeit erfahren habe, mit nichts eintauschen. Ich habe irgendwann mal ein Lied gehört. Am besten übersetze ich es gleich. Ich will diese Narben, die ich habe, mit nichts auf der Welt eintauschen. Das war mein größtes Ziel, an diesen Punkt zu kommen. Zu sagen, okay, ich habe all dieses Leid erfahren, aber ich will diese Zeit nicht eintauschen. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es nicht wollen, eine schönere Kindheit zu haben. Meine Kindheit war schön. Ich hatte wunderbare Eltern. Ich hatte eine wunderbare Familie und hatte auch ein paar einzelne gute Freunde. Wenn auch nie von Dauer. Aber mein Glaube hat mich ja im Prinzip gehalten. Aber ich würde jetzt, in diesem Moment, würde ich nichts auf der Welt eintauschen wollen. Selbst mega reich zu sein, egal was auch immer man sich wünschen könnte, ich würde es nicht eintauschen wollen, um den Schmerz nicht erfahren zu haben. Das klingt vielleicht für manche total absurd und vor ein paar Jahren oder ein paar Monaten hätte ich das auch so nicht sagen können. Aber ich weiß, dass diese Herrlichkeit, die ich erfahren habe, diese Gnade, die ich gespürt habe, in den Momenten, wo ich den Menschen vergeben habe, dass es das einfach wert war. Dass ich diese Heilung in meinem Herz, dass ich da Gott kennengelernt habe, noch mehr als je zuvor. Und genauso auch all die Fehler, die ich gemacht habe in meiner Jugendzeit. Auch die hätte ich am liebsten rückgängig gemacht. Jahrelang hätte ich mir gewünscht, ich könnte die Zeit zurückdrehen und manche Dinge einfach nicht tun. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, das ist immer noch schmerzhaft, es auszusprechen, aber zu sagen, ich will die Zeit nicht eintauschen, weil ich weiß, all die Vergebung, die ich erfahren habe, all die Heilung, die ich erfahren habe, um mir selber zu vergeben, will ich nicht eintauschen, die ist es mir wert. Ich habe Gott von dieser Seite erlebt, wie ich sie nie erlebt hätte, wenn mein Leben anders gelaufen wäre, wenn ich alles richtig gemacht hätte, wenn ich nie Schmerz erfahren hätte, hätte ich Gott nicht so kennengelernt, wie ich ihn jetzt kenne. Ich hätte nie diese Facette von Gott erfahren oder erkannt und nie sehen können, wenn es nicht passiert wäre. Natürlich wünsche ich niemandem Schmerz und Leid, um Gott so sehen zu können. Aber vielleicht hast du auch Probleme mit deiner Vergangenheit. Vielleicht hast du auch Probleme, die Dinge aus deiner Vergangenheit zu akzeptieren, abzuhaken und zu sagen, es ist okay, dass es passiert ist. Es ist sogar gut, dahin zu kommen. Das ist ein langer Prozess, weil du dir bestimmt sagst, Herr, warum musste das passieren? Warum ist es so passiert? Vielleicht bist du mittlerweile an dem Punkt der Akzeptanz angekommen, wo du nicht mal sagst, Gott, warum? Sondern du sagst, naja, es war halt so. Es war blöd, aber es war so. Aber vielleicht kommst du irgendwann an den Punkt, wo du Gott so krass erlebst und seine Heilung und seine Gegenwart so heftig erlebst, dass du sagst, wow, krass. So blöd, wie das klingt, aber das war alles wert. Das war's wert. Jemand, der viel Gnade erfährt, der kann auch anderen viel Gnade geben. Egal wie viel dir vergeben wurde, es fällt dir leichter, anderen zu vergeben, wenn dir bewusst ist, wie viel dir vergeben wurde. Überleg doch mal, wie viele Sünden du in deinem ganzen Leben lang machst. Wie viele Fehler du machst. Und alles hat Gott dir vergeben. Kompromisslos, bedingungslos, jedes Detail, jede Kleinigkeit hat er dir vergeben. Von Anfang an, er hat dir alles vergeben. Und dann kommt ein Mensch und enttäuscht dich vielleicht 200 Mal. Und das ist schon viel. Sagen wir mal, er enttäuscht dich 20 Mal. Egal ob 20 oder 200 Mal. Es ist immer noch weniger als all deine Sünden zusammengezählt. Wenn Jesus dir also alles vergibt, warum hast du dann das Recht, der Person nicht zu vergeben? Ich weiß wirklich nicht, warum ich jetzt in diese Richtung abgekommen bin, aber dann ist dieses Wort genau für dich. Weil die es sonntags gehört haben, haben diesen Teil hier nicht gehört, sondern den hast jetzt nur du gehört. Vielleicht war der genau für dich. Puh, kurz durchatmen und dann zurück zum Thema. Diese Menschen hatten mit Sicherheit einen Zorn in sich und hatten einfach das Gefühl, sie brauchten Genugtuung. Und vielleicht verstehst du es jetzt und siehst es jetzt nach den Worten gerade aus einem anderen Blickwinkel und denkst dir, oh Mann, wieso sind die so drauf? Aber es gibt noch einen Punkt mehr, der merkwürdig an dieser Geschichte ist, bevor wir zu diesem gigantischen Plot-Twist in dieser Geschichte kommen. Also, der nächste Punkt, der total merkwürdig an dieser Geschichte ist, ist, dass Jesus zu Zachäus sagt, hey, ich werde dein Gast. Wer lädt sich bitte selbst ein? Wer lädt sich einfach selbst ein und sagt, hey, weißt du was, morgen komme ich vorbei und besuche dich. Oder weißt du was, ich komme jetzt zu dir und back bitte einen Kuchen und einen Kaffee will ich auch und vielleicht kochst du auch noch was Schönes. Wer macht sowas? Jesus hat es zwar so nicht gesagt, aber in jeder Gesellschaft, egal ob im Orient, Nahen Osten oder eben hier, man lädt sich doch nicht selber ein. Vielleicht kann man das bei guten Freunden mal machen und sagen, hey, morgen komme ich dich besuchen. Aber dann erwartet man doch nichts. Man erwartet doch nicht, dass die Person dann kocht. Aber damals und in dieser Gesellschaft war das noch untypischer. Denn wie ich vorhin schon mal erklärt habe, war das für die Menschen ja eine Ehre zu sagen, hey, ich hatte diesen Jesus bei mir im Haus. Ich war der Gastgeber und ich kann mich dann damit rühmen. Genauso wie es auch in der Geschichte in der Bibel ist, als die Sünderin kam, als Jesus in dem Haus des Pharisäers eingeladen war und die Sünderin dazu kam. Über diese Geschichte habe ich ja auch schon mal gepredigt. Wenn du jetzt nicht weißt, was ich meine, dann schau dir diese Bibelgeschichte mal an. Die ist einfach, die ist der Wahnsinn. Die hat mich so umgehauen und so verändert in all den Jahren, weil ich genau wusste, Gott, Jesus ist es lieber, so ein sündiges Herz, aber ein Herz der Umkehr, ein Herz voller Liebe, als ein Pharisäer, der ihn nicht mal erkennt, der ihm keine Ehre erweist, der ihn nicht mal erkennt, sondern dem es nur darum geht, ihn einzuladen und später sagen zu können, ich bin der König der Könige, denn ich hatte diesen Jesus bei mir im Haus, denn ich habe diesen Rabbi eingeladen. Darum ging es den Menschen. Aber Jesus geht einfach hin und sagt, Zachäus, ich komme in dein Haus. Das ist total untypisch, weil normalerweise sucht sich der Gastgeber die Gemeinschaft und den Gast aus. Der Gastgeber sagt, ich lade dich ein, ich koche, ich mache Kuchen, ich gebe dir Kaffee, du kannst bei mir schlafen, komm in mein Haus. Und nicht andersrum. Das wäre total merkwürdig. Und besonders in so einer Besatzungssituation, da ist das nochmal was anderes. In einem besatzten Land, in aller Öffentlichkeit, das zu rufen und dann auch noch zu einem verachteten Kollaborateur. Jesus hat in diesem Moment, und das finde ich das allergigantischste an dieser Geschichte, direkt nach dem Faktor, dass Zachäus sich eigentlich bekehrt hat. Aber unabhängig davon ist das das Bemerkenswerteste und Gigantischste an dieser Geschichte. Zuerst war die Enttäuschung da, dann der Zorn auf Zachäus. Boah, dieser Verräter, dieser Steuereintreiber, dieser Kollaborateur. Ach, dieser, ich verachte ihn. Und der ganze Zorn war auf Zachäus gelenkt. Und was macht Jesus? Er lenkt den Zorn am dramatischsten Höhepunkt auf sich selbst. Alle Feindseligkeit lehnt er auf sich selbst. Die Leute haben nicht nur gesagt, hä, wieso lädt er sich selber ein? Was fällt dem ein? Was denkt er denn, wer der ist? Man kann sich doch nicht einfach selber einladen, vor allem nicht in einem besatzten Land. Und das als vermeintlicher Jude bei einem so einem Verräter. Sondern dann auch noch aus dem Fakt, dass er sich bei genau so einem Sünder selbst einlädt. Sie haben gerufen, bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein. Die waren völlig außer sich und der Zorn war wieder auf Jesus. Jesus ist dazwischen gesprungen und hat die Kugel eingefangen. Wie gigantisch ist das bitte? Stell dir das mal vor, dieses Bild. Jesus springt einfach in diesem alles entscheidenden Moment zwischen rein und fängt die Kugel für dich. Die Kugel, die dich hätte treffen sollen. Das hat er am Kreuz getan. Hier ist so ein Symbol, so eine Richtung, die ans Kreuz zeigt, weil Jesus in dem Moment die Feindseligkeit, die auf Zachäus lag, auf sich gelenkt hat. Er ist in diesem Moment sozusagen symbolisch für Zachäus gestorben. Das ist für mich unvorstellbar. Wer macht das denn freiwillig? Wenn aller Zorn gerade auf eine Person ist, sagt doch keiner, ich war's. Der Lehrer findet denjenigen, der den Stein durchs Fenster geschlagen hat, der die Scheibe zerstört hat und will ihm gerade eine Strafarbeit, Elternbrief und alles Mögliche verdonnern. Und du sagst, nö, ich war's. Du warst es aber gar nicht. Du warst es gar nicht. Du nimmst die Schuld auf dich. Und alles, was dazugehört. Elternbrief, Nachsitzen, Strafarbeit, vielleicht sogar eine Beurlaubung oder wie das in der Schule heißt. Stell dir das mal vor. Wer macht sowas? Und Jesus hat's gemacht. Jesus hat den Zorn auf sich geladen. Er hat die Kugel für dich eingefangen. Hat am Kreuz die Kugel eingefangen, die eigentlich dir galt. Der Tod, der die Folge deiner Sünde war. Die Schlussfolgerung. Die Folge von Sünde. Und du sündigst nun mal. Tut mir leid, du bist nicht perfekt, muss ich dir leider sagen. Keiner von uns ist perfekt. Niemand. Außer Jesus. Niemand ist perfekt. Niemand. Jeder macht Fehler, jeder sündigt. Und das schon von Natur aus, jeden Tag, immer wieder, immer wieder. Und für all diese Sünden, selbst für eine Sünde, für eine mickrige Sünde, wäre die Schlussfolgerung, die Strafe wäre Tod. Das heißt, jeder von uns hätte ans Kreuz müssen. Aber Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Und nur weil er der Perfekte ist, derjenige, der nie Fehler macht, Nur deswegen konnte er stellvertretend für alle Menschen der Vergangenheit, alle Menschen der Zukunft, alle Menschen der Gegenwart, konnte er sterben. Und das ist das Gigantischste in dieser ganzen Situation. Er hat praktisch in dem Moment einfach alles auf sich gelenkt. Und nichtsdestotrotz ging er freiwillig in ein Haus, das unrein war. Zachäus war unrein für die Juden. Und diese Überlegung, dass Jesus dieses Haus betritt, auf den Stühlen sitzt, in dem Bett schläft, alles, was daran war, unrein. Alles, was Zachäus war, war unrein. Und Jesus geht freiwillig in dieses Haus. Für die Juden war das unvorstellbar. Sie durften laut Gesetz sich nicht mit den Unreinen und den Nichtjuden mit dem Abschaum abgeben. Und Jesus macht das freiwillig. Weil Jesus, wie er selber sogar sagt in Vers 10, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Und Jesus ging in dieses Haus, ohne erstmal zeremoniell alles zu reinigen, ohne alles sauber zu machen, ohne erstmal alles in Ordnung zu bringen, dass er dort rein kann. Der Messias selbst geht in dieses Haus, was ja so unrein ist, ohne irgendwelche komischen Rituale. Er geht in dieses Haus und alles, was passiert ist, dass Zachäus von alleine auf die Idee kommt, ich muss mein Leben wieder in Ordnung bringen. Jesus hat ihm mit keiner Silbe gesagt, du musst es wieder in Ordnung bringen. Jesus hat ihm mit keiner Silbe gesagt, dass er seine Fehler wieder gut machen muss, dass er umkehren muss, dass er Buße tun muss. Mit keiner Silbe hat er das zu ihm gesagt. Sondern Zachäus ist von alleine darauf gekommen. Alles, was nötig war, war Liebe. Einfach nur Liebe. Wir wissen nicht, ob Jesus ihm gedient hat, ob er ihm vielleicht die Füße gewaschen hat, ob er ihn umarmt hat, ob er ihn geküsst hat, wie es damals üblich war, auf die Stirn, auf die Wange oder auf die Hand. Oder wir wissen nicht, wie Jesus ihm Liebe geschenkt hat. Vielleicht war es auch einfach nur sein Blick. Und wir wissen auch nicht ganz genau die Reihenfolge. In dieser Übersetzung klingt es so, als wäre das alles noch am Baum passiert. Als wäre in dem Moment am Baum, als die Menschen gemurrt haben, währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums in Arm geben, in Vers 8. Währenddessen kann auch sein, dass es so ein bisschen ein Übersetzungsfehler ist und es erst im Haus passiert ist. Oder vielleicht auf dem Weg ins Haus. Das lässt hier ein bisschen Spielraum, ein bisschen Freiraum, das zu interpretieren. Aber es ist auch völlig egal. Wir wissen, dass nichts passiert ist, das Zachäus dazu gezwungen hat, Buße zu tun. Niemand hat gesagt, Zachäus, du musst Buße tun. Nein. Allein die Geste, die Jesus gemacht hat, ihn zu sehen. Er sieht dich. Stell dir das mal vor. Du bist nicht unsichtbar. Selbst wenn du dich in einem Maulbeerfeigenbaum versteckst, Jesus sieht dich. Jesus sieht dich, wenn du vor ihm wegrennst. Er sieht dich in einem Walfisch. So wie Jonah. Er sieht dich, egal wohin du fliehst vor ihm. Er sieht dich, egal was du vorhast, egal wohin du gehst, er sieht dich. Und auch wenn du dich nicht versteckst, vielleicht fühlst du dich einfach nur unsichtbar. Vielleicht denkst du, in deinem Leben passiert nur Müll und nichts Gutes. Gott sieht mich überhaupt nicht. Aber Gott sieht dich. Er sieht dich. Glaub mir, er sieht dich. Er sieht Zachäus in diesem Baum sitzen und er sieht auch dich jetzt in deiner Situation. Er sieht dich. Und diese Geste, dass er Zachäus gesehen hat, ihn bemerkt hat, ihn angesprochen hat, seinen Namen kannte. Die Liebe, die ganze Feindseligkeit auf sich zu lenken und freiwillig in Zachäus Haus zu kommen. Vielleicht hat Zachäus ja vorgehabt, ihn einzuladen und Jesus hat seine Gedanken gehört. Und vielleicht hat er sich deswegen so gefreut und hat gedacht, boah krass, der kann meine Gedanken hören. Vielleicht hat er sich das aber auch gar nicht getraut zu denken, weil er dachte, nee, der wird eh nein sagen, ich werde ihn niemals fragen. Vielleicht hat er auch nie vor, ihn zu fragen, weil er sich nicht getraut hätte. Schließlich hat er sich ja auch versteckt. Vielleicht hat er sich das nur eine Sekunde gedacht. Oder er dachte sich, nö, mach ich gar nicht erst, will ich gar nicht erst, weil er will es nicht. Aber Jesus wollte in sein Haus einkehren und diese Liebe, die ganze Feindseligkeit auf sich zu lenken, weg von Zachäus auf ihn. Und mit Sicherheit die Liebe in Jesu Augen hat Zachäus dazu gebracht, von alleine Buße zu tun, von alleine umzukehren. Es hat nichts gebraucht, nichts. Und wisst ihr, was wir in Vers 9 lesen? Heute hat dieses Haus Rettung erfahren. In anderen Übersetzungen heißt es, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das ist nicht Zukunftsform. Da steht nicht, wenn du jetzt alles in Ordnung gebracht hast, dann. Nein, da steht heute ist Vergangenheit. Dir ist Rettung widerfahren. Und das seinem ganzen Haus. Wenn du Familie hast, dann geht's dir wie Zachäus. Dann ist deine ganze Familie in Gottes Hand. Manchmal dauert's. Manchmal treffen die Menschen vielleicht auch eigene Entscheidungen. Aber bei Zachäus war es so, dass seine Entscheidung seine ganze Familie gerettet hat. Ich weiß nicht ganz genau, ob wir irgendwo in der Bibel vielleicht davon lesen, ob er Kinder oder Frau hatte. Aber wenn hier steht, deinem ganzen Haus ist Heil widerfahren, dann wird da Familie sein. Und das sagt Jesus ganz bewusst, damit wir auch hier zwischen den Zeilen lesen und wissen, boah krass, nicht nur ihm, sondern seinem ganzen Haus. Weil Zachäus die richtige Entscheidung getroffen hat, weil Zachäus Buße getan hat, ist seinem ganzen Haus Heil widerfahren. Das ist so, so gigantisch und so tiefgründig. Der nächste Punkt ist, dass wir die Wiedergutmachung ein bisschen aus den Augen der orientalischen Welt betrachten müssen. Orientalische Wiedergutmachung zwingt ein bisschen Übertreibung. Also, er macht da praktisch eine offizielle Rede draus und er übertreibt so ein bisschen. Und er sagt in Vers 8, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Rein rechnerisch würde das gar nicht gehen. Und mit Sicherheit kommt der Faktor hinzu, dass er bestimmt vieles, vieles Geld davon schon ausgegeben hat. Denn wenn jemand reich ist, dann hat er viele Reichtümer. Er hat vielleicht nicht nur Geld, sondern er hat auch Reichtümer. Weil was will er mit dem ganzen Geld, wenn er es nicht ausgibt? Vielleicht hat er die tollsten Gegenstände, vielleicht hat er ein tolles Essen ausgegeben. Vielleicht hat er gar nicht mal so viel Geld. Aber er sagt ja, er gibt die Hälfte dem Arm. Und wenn er Leute betrogen hat, und das hat er mit Sicherheit bei sehr vielen, dann gibt er ihnen vierfach den Preis zurück. Jetzt müssen wir aber dieses Ganze so betrachten, dass es einfach eine traditionelle orientalische Manier war, ein bisschen zu übertreiben, um die Ernsthaftigkeit rüberzubringen. Wie gesagt, würde das mathematisch gar nicht gehen, weil er das nicht einhalten könnte, dieses Versprechen. In der westlichen Welt, also bei uns, würde das wahrscheinlich so lauten. Also, ich habe zwar das ganze Geld ausgegeben und ich kann es nicht mehr zurückzahlen, aber es tut mir furchtbar leid. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich will es aber irgendwie wieder gut machen. Ich will wenigstens tun, was ich kann. Ich werde eine große Spende machen und ich werde prüfen, wen ich am allermeisten betrogen habe und dem werde ich geben, was ich kann. So würde es vielleicht bei uns lauten. Und schon wird das Ganze ein bisschen realistischer, weil ich dachte mir, komm Zachäus, das ist doch übertrieben, das sind doch leere Versprechungen, als ob du das machst. Vielleicht hätte er es wirklich gemacht, wenn er könnte, mathematisch. Aber wir müssen einfach wissen, dass sie damals übertreiben mussten, um klar rüberzubringen, was sie wollen, um die Ernsthaftigkeit zu zeigen. Machen wir ja im Deutschen auch oft. Ich bin mit 1000 km/h vorbeigefahren. Der hatte 5 Tonnen. 5 Tonnen hat es gewogen. Also, wir übertreiben auch gerne. Und so hat auch er so ein bisschen übertrieben. Aber er selbst kam zu der Erkenntnis. Nicht Jesus hat gesagt, du musst es wieder gut machen. Und ich glaube, Jesus hätte ihm genauso die Errettung gegeben. Nein, ich weiß es. Er hätte ihm genauso die Errettung gegeben, wenn er nichts wieder gut gemacht hätte. Weil unsere Errettung nicht von unserer Leistung ausgeht. Ohne eigenes Zutun hatte Zachäus die Errettung erlangt. Einfach nur aus Glauben, aus Buße heraus. Buße tun war seine Entscheidung. Aus dieser Entscheidung heraus hat er Jesus angenommen. Vielleicht nicht so, wie wir es heute tun und sagen, Jesus, komm in mein Herz, ich lade dich ein, ich möchte dir mein Leben geben, ich möchte dir mein Herz geben. Das ist unsere Entscheidung. Damals ist ja aber Jesus noch nicht auferstanden. Damals gab es diesen neuen Bund noch nicht in der Form. Aber er hat Buße getan. Er hat gesagt, boah, ohne dass Jesus gesagt hat, hey, du bist ein Sünder. Er wusste es doch. Jeder, der Fehler macht, der weiß doch, dass er Fehler macht. Jeder, der sündigt, weiß, dass er sündigt. Das muss ihm keiner sagen. Natürlich stumpft das Gewissen auf einer gewissen Zeit ab. Deswegen gibt es Prostituierte, deswegen gibt es Betrüger, deswegen gibt es Mörder. Weil die irgendwann ihr Gewissen einfach so manipulieren und abstumpfen und immer wieder vergewaltigen mit der Sünde, dass ihr Gewissen einfach nur noch ganz leise ist und vielleicht gar nicht mehr existiert. Für die wird es total normal. Aber jemand, der sündigt, weiß, dass er sündigt. Und ich glaube auch, dass selbst für jemanden, für den das völlig normal ist, der weiß doch trotzdem insgeheim, dass er damit keinen Frieden hat, dass das nicht richtig ist, was er tut, dass das zu nichts Gutem führt. Aber viele sind einfach zu tief in der Sünde, um das wieder in Ordnung zu bringen. Die denken, sie schaffen es nicht. Schaffen sie ja auch nicht aus eigener Kraft, aber wenn sie Jesus nicht erkennen als ihren Retter und auch nicht bereit sind, dieses Opfer einzugehen, dieses Opfer zu geben, Arbeit zu investieren, um sein Herz auf Vordermann zu bringen, um Vergebung anzunehmen, dann sind die halt für immer da drin. Und viele denken, oh, jetzt ist schon zu spät, ich habe schon zu viel gesündigt. Jetzt ist es auch egal. Jetzt kann mir Gott eh nicht mehr vergeben. Aber so ist es nicht. Das ist eigentlich traurig. Aber ja, Zachäus wusste mit Sicherheit, dass er Fehler macht. Und spätestens in dem Moment, als er die Liebe Jesu gesehen hat, hat dieses Licht seiner Liebe sein Herz zum Leuchten gebracht, hat die dunklen Kammern ausgeleuchtet und hat alles zum Vorschein gebracht, was dort ist. Zachäus hat wahrscheinlich in den Spiegel geschaut, als er Jesus gesehen hat. Nicht, dass Jesus so ist wie Zachäus, sondern er hat sich vielleicht in seinen Augen spiegeln können. In dieser Liebe hat er sich spiegeln können. Aber das ist so ganz anders, als wenn jemand mit dem Finger auf dich zeigt. Wenn man sich selbst in diesem Spiegel der Liebe Gottes sieht, dann erkennt man von alleine, selbstständig. Ich selber komme auf die Idee, oh Mann, ich mache Fehler, ich muss es in Ordnung bringen. Genauso war es bei Zachäus. Jesus hat nicht eine Sekunde, nicht eine Silbe sagen müssen, du musst es wieder in Ordnung bringen und du bist ein Sünder. Sondern Zachäus hat es völlig alleine gemerkt. Er hat es völlig alleine erkannt. Er wurde also gerettet ohne eigenes Zutun. Und erst hat er die Liebe erfahren, dann hat er Buße getan und hat Vergebung angenommen. Es war vielleicht unausgesprochen. Er hat ja nicht gesagt, ich weiß, dass du mir vergibst, Jesus. Aber er hat es gespürt. Er hat es in seinem Herz gespürt. Deswegen hat er die Errettung erfahren. Deinem Haus ist Heil widerfahren. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Formal ist es ein Passivum Divinum, ein göttlicher Passiv, wenn man es mal klugscheißen möchte. Wenn Rettung widerfahren ist, muss jemand sie verursacht haben. Der Handelnde ist in dem Fall Jesus, der an dem Tag zu einem hohen Preis in das Haus von Zachäus kam und ihm einfach Rettung brachte. Der Handelnde ist Jesus. Jesus ist es, nicht du. Jesus ist der Handelnde. Wie gigantisch ist das? Wie entspannend ist das? Nicht du musst Leistung bringen. Und nicht erst hat Zachäus gesagt, ich bringe mein Leben wieder in Ordnung. Und dann hat Jesus gesagt, ach, wenn das so ist, dann bekommst du Rettung. Dann bekommt dein ganzes Haus Rettung, weil wir heute gnädig sind. Nein, zuerst hat er die Liebe erfahren, dann hat er die Errettung erfahren und dann aus dieser Entscheidung der Errettung, dann hat er gehandelt. Das ist die Frucht daraus und nicht die Ursache. Nicht, weil du gute Dinge tust, liebt dich Gott. Nein, du tust gute Dinge, weil Gott dich liebt, weil das die Frucht daraus ist. Weil du in deinem Herz die Liebe Gottes sehen lässt und plötzlich Frucht raussprießt, die andere lieben lässt, die anderen dienen lässt. Und das ist die Reihenfolge, die richtig ist. Nicht erst Leistung und dann Errettung, sondern Errettung und deswegen Liebe zum Gebot, Liebe zum Dienen, Liebe zum Gesetz. Aber nimmer so in dem Gesetz wie damals, ihr wisst es, sondern Liebe zum, hey, ich mache das Richtige, weil ich Gott liebe. Papa hat es vor kurzem in der Predigt darüber. Liebst du mich, hältst du meine Gesetze. Nicht nur wenn du mich liebst, dann hältst du meine Gesetze, sondern oder nicht nur wenn du meine Gesetze hältst, zeigst du mir dadurch, dass du mich liebst. Nein, weil du mich liebst, hältst du die Gesetze. Weil du Gott liebst, willst du es richtig machen. Das ist so eine Leichtigkeit und ja, das ist einfach wunderbar, wie leicht es ist. Und der Prozess ist völlig von alleine gegangen. Einfach nur Liebe. Einfach nur Liebe. Der Prozess hat Zachäus selber ins Rollen gebracht. Nicht Jesus hat gesagt, du musst jetzt was tun, sondern Zachäus hat selbst diesen Prozess ins Rollen gebracht. Und das Coole ist, und damit komme ich eigentlich auch schon zu dem letzten Punkt, dass Jesus dem Zachäus einen Status verliehen hat. Jeder hätte gern gesagt, ich bin derjenige, bei dem Jesus zu Besuch war. Und Zachäus hätte hinterher erzählen können, wisst ihr was? Jesus ist sogar selber in mein Haus gekommen. Jesus war bei mir. Ich habe mit ihm gegessen. Ich habe seine Liebe gespürt. Er hat für mich, vielleicht hat er auch gepredigt in dem Haus. Aber mit Sicherheit voller Liebe und voller Begeisterung. Vielleicht haben sie auch einfach nur gelacht und erzählt, was sie so erlebt haben. Vielleicht hat Jesus auch ganz locker coole Geschichten erzählt. Wir wissen es nicht. Aber er hat Zachäus diesen Status verliehen. Zachäus konnte sagen, dieser Jesus war bei mir. Und er verleiht dir auch den Status. Aber nicht vorher, sondern dann, wenn dein Herz heilt, wenn du Buße tust, wenn du Wiedergutmachung bringst und dich selbst demütigst und dein Kreuz auf dich nimmst, dann verleiht Gott dir einen Status. Nicht vorher, wenn dein Herz noch arrogant und stolz ist. Also, als allererstes hat Jesus Zachäus einfach nur angenommen. Zachäus hat nirgendwo Liebe erfahren. Weder bei den Römern, weil dort hat er eh nicht ganz dazu gehört. Dort war er einfach nicht, ja, wie ein Ausländer. Und bei den Juden hat er sowieso keine Liebe erfahren, weil er ein Verräter war. Aber Jesus hat ihn einfach nur angenommen, ihn geliebt. Als zweites hat er sein Haus betreten. Er ist in sein Haus gegangen und hat ihm dadurch einen Status verliehen, der den Prozess der Rettung ins Rollen gebracht hat. Als nächstes erst hat Zachäus, also dann hat Zachäus Buße getan und ist umgekehrt. Und dann erst hat er sein Leben umgekrempelt. Und es war mehr als nur eine Entscheidung. Das war mehr als nur eine Entscheidung im Jetzt, sondern er hat mit Sicherheit sein ganzes Leben umgekrempelt. Und hat diesen Moment mit Sicherheit nie wieder vergessen. Und ja, vielleicht hast du heute ein paar neue Dinge in dieser Geschichte erkennen können. Vielleicht hast du die Geschichte auch schon 100-mal gelesen und dir gedacht, ja okay, Zachäus ist halt auf den Baum gestiegen, Jesus hat ihn gesehen und ist zu ihm ins Haus und Zachäus war halt ein Steuereinnehmer. Fertig. Und Zachäus hat dann halt Jesus kennengelernt. Vielleicht hast du auch ein paar dieser Aspekte schon selbst entdecken können. Oder du hast die Geschichte vielleicht noch gar nicht gekannt. Aber vielleicht konnte ich dir einfach so ein bisschen die Sichtweise zwischen den Zeilen zeigen und ja, vielleicht fragt Gott dich jetzt, willst du deinen Zachäus sehen? Willst du sehen, wo dein Zachäus sich versteckt, wer deine Hilfe braucht? Vielleicht bist du derjenige, der sich auf den Weg machen sollte und schauen sollte, wo ist mein Zachäus? Wer ist hier ausgestoßen, nicht angenommen und ein Sünder? Wer braucht meine Liebe? Wer braucht die Liebe Gottes, besser gesagt? Wer braucht Liebe? Wo ist der Zachäus? Aber vielleicht bist auch du selber der Zachäus, der sich vor Gott versteckt, weil du schon so viele Fehler gemacht hast, weil du so viel Schmerz in deinem Leben erfahren hast. Warum auch immer du dich vor Gott versteckst, er sieht dich. Er sieht dich. Und wenn du vielleicht Zachäus bist, weil du voller Schmerz bist und denkst, Gott sieht dich gar nicht, Gott lässt diesen ganzen Quatsch zu, Gott lässt den ganzen Schmerz zu, dann lass dir gesagt sein, er sieht dich. Selbst wenn du dich noch so dicht versteckst hinter den Blättern, er sieht dich. Und auch wenn du dich gar nicht bewusst versteckst und du denkst, du bist getarnt. Nein, er sieht dich. Er sieht dich und er will dir dienen, er will dir die Füße waschen. Nur wenn er dir die Füße waschen darf, dann kannst du Anteile an ihm haben. Er will dir dienen. Füße waschen bedeutet dienen. Der König der Könige erniedrigt sich und will dir dienen. Er will dich lieben und er will dir Gutes tun. Und er will den Teil deines Körpers reinwaschen, der als einzigen Körperteil diese Welt noch berührt, und zwar deine Füße. Dein ganzer Körper ist geheiligt und gereinigt, aber deine Füße berühren noch den Boden. Und wenn in dem Moment praktisch Sünde in dein Leben kommt, dann ist es dieser Staub, der an deinen Füßen klebt, weil du den Boden berührst. Wir in unserer Welt, wir haben sühne Schuhe und saubere Straßen, aber damals war es einfach ein dreckiger Boden, staubig, die hatten Sandalen an, die hatten dreckige Füße. Und diesen Staub muss Jesus von deinen Füßen waschen. Deswegen lass die Vergebung in deinem Herz fließen, lass die Vergebung zu und lass Jesus in deinem Herz dir dienen. Und mit diesen Worten möchte ich einfach abschließen und ja, nimm dir einfach Zeit, diese Bibelstelle nochmal selber zu lesen. Schau dir vielleicht auch in der Studienbibel diese Geschichte nochmal an. Und ja, frag einfach Gott, bin ich der Zachäus oder gibt es noch einen Zachäus in meinem Leben? Gibt es irgendwo einen Zachäus, dem ich dienen kann, dem ich helfen kann, dem ich deine Liebe geben kann? Frag Gott das einfach und frag Gott auch, ob du vielleicht noch anderen vergeben solltest. Und ja, ich wünsche dir noch einen starken Tag und ich wünsche dir vor allem jetzt hoffentlich im Anschluss noch eine starke Zeit mit Gott. Hör noch ein bisschen Lobpreis oder nimm einfach dir noch eine stille Zeit oder lies in der Bibel und lass Gott einfach in dir wirken und in dir dienen und dich lieben und dich trösten, egal was du brauchst. Er sieht dich und er kann dir alles geben, was du brauchst. Ganz liebe Grüße an alle im Internet und an alle, die diese Predigt jetzt gehört haben. Tschüssi!